DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. Blasenkrebs. Ist die Diagnose mit künstlicher Intelligenz besser und zuverlässiger als herkömmliche Methoden? Medikamentenfälschung. Was kann ein kleines, tragbares Labor leisten? Und Volkskrankheit Depressionen. Sind Darmbakterien schuld?
Wir haben auch gefunden, dass das Immunsystem des Nervensystems möglicherweise durch bestimmte Stoffe, die einzelne Bakterien sezernieren, beeinflusst werden können.
Fast 16.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Blasenkrebs. Es ist eine Krebsart, unter der vor allem ältere Menschen leiden. Männer sind durchschnittlich 74 Jahre alt, Frauen erwischt es etwas später, mit etwa 77 Jahren. Bei einer solchen Diagnose ist es immer ratsam, eine zweite Meinung einzuholen. Das könnte in Zukunft vielleicht sogar ein Computer übernehmen. Stichwort künstliche Intelligenz. US-Forscher haben ein Programm entwickelt, das bei der Diagnose äußerst hilfreich sein könnte. Es kann anhand von Gewebeproben sogar verschiedene Krebsstadien unterscheiden und das offenbar besser als jeder Arzt. Mehr dazu von Volkart Wildermuth.
Der Computer als Kollege. Mit dieser Vorstellung hat der Pathologe Michael Muders vom Universitätsklinikum Bonn kein Problem. Schließlich nimmt die Arbeitsbelastung ständig zu und der Nachwuchs fehlt.
Der Pathologe wird natürlich immer den zweiten Blick drauf werfen, aber trotzdem ist es natürlich eine Erleichterung für die Pathologen.
Für Systeme der künstlichen Intelligenz gibt es hier Bedarf. Die Computerwissenschaftler von der Universität Florida haben sich zunächst den Blasenkrebs vorgenommen. Denn da ist die Einteilung vergleichsweise einfach. Tumor, ja oder nein, und wenn ja, gutartig oder bösartig. Solche Entscheidungen treffen menschliche Pathologen Tag für Tag und so nutzten die Informatiker knapp 1000 mikroskopische Schnitte, bei denen nicht nur die Diagnose bekannt war, sondern bei denen es auch jeweils eine ausführliche Begründung für diese Diagnose gab. Mit den Bild- und Textdateien fütterten sie ein System aus mehreren neuronalen Netzen, erklärt der Informatiker Christian Kersting von der Technischen Universität Darmstadt.
Von der Idee her haben sie halt versucht, Netzwerke zu benutzen, die unterschiedliche Aufgaben betrachten. Dass man sich also erst ein Netzwerk herannimmt, das erstmal einkreist, den Bereich von dem Bild, der überhaupt relevant ist für die Entscheidung. Dann einen anderen Bereich, der sich die textuelle Information anschaut und da heraus versucht, Entscheidungen zu treffen. Und dann ein anderes Netz, was die unterschiedlichen Informationen zusammenbringt.
Am Ende war die mehrschichtige künstliche Intelligenz in etwa so treffsicher wie die menschlichen Pathologen, kam sogar zu einheitlicheren Diagnosen. Das ist nicht überraschend. Ähnlich erfolgreiche Systeme gibt es zum Beispiel auch für die Beurteilung von Hautkrebs. Die künstliche Intelligenz ist aber eine Blackbox, liefert Diagnosen, ohne sie zu begründen. Die Ärzte müssen ihr im Grunde blind vertrauen. Und das ist ein Problem, ebenso bei KI-Systemen, die die Kreditwürdigkeit bewerten oder die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern berechnen. Oft können nicht einmal die Schöpfer der Systeme selbst im Detail nachvollziehen, wie die zu ihren Schlüssen gekommen sind. Doch das beginnt gerade sich zu ändern, meint Informatiker Christian Kersting.
Also an sich arbeiten sehr viele Gruppen weltweit, als auch in Deutschland daran, sozusagen diese Blackbox zu öffnen und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Konkret kreist die KI aus Florida auf dem mikroskopischen Bild die entscheidenden Regionen ein und beschreibt in einem kurzen Text, warum es sie für auffällig hält.
Das rechnet man jetzt von der Entscheidung immer weiter zurück. Man geht also rückwärts durch dieses Netzwerk durch. Und wenn man ganz am Anfang angekommen ist, wo man das Bild reingegeben hat, dann sieht man plötzlich, ob ein gewisses Neuron, was so einen dieser Pixel im Bild darstellt, wenn das dann besonders aktiv ist, dann war das daran beteiligt, dass dort Krebs zu sehen ist.
Parallel rechnet auch das Textsystem zurück und sucht in der Datenbasis der Pathologenbefunde nach passenden Beschreibungen für diesen Bildausschnitt. So eine Erklärung würde den menschlichen Pathologen enorm helfen, die ja in Zukunft solche Computerdiagnosen in jedem Fall noch bestätigen müssten, so Michael Muders.
Das ist auch von der legalen Seite ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass erstens einmal der Pathologe weiß, was hat das System gesehen, dass nicht nur einfach eine Diagnose ausgespuckt wird, sondern die Diagnose auch begründet wird. Und das wäre dann auch ganz entscheidend, wenn es dann wirklich mal zu rechtlichen Streitigkeiten kommt, zu Fehldiagnosen kommt, dass man sich das auch nochmal anschaut.
Bei der Diagnose von Blasenkrebs ist das jetzt möglich. Und in Zukunft, hofft Christian Kersting, wird sich jede KI erklären können.
Da sind wir noch nicht so weit, dass wir eine allgemeine Erklärungsmaschine hätten. Aber der Traum und auch die Motivation und auch die Forschung davon, das kann man schon sehen, dass das schon so die Richtung ist, in die man natürlich gehen möchte. Und ganz viele tolle Leute arbeiten daran.
Jedes 10. Medikament weltweit ist gefälscht. Einige davon enthalten nicht die Wirkstoffe, die im Originalmedikament enthalten sind. Und vor allem in Entwicklungsländern ist das ein häufiges Problem. Die Medikamente müssten also eigentlich alle überprüft werden, etwa auf ihre Wirksamkeit und natürlich auch darauf, ob sie dem Patienten nicht vielleicht sogar schaden könnten. Das ist ziemlich aufwendig und es sind entsprechende Analysewerkzeuge nötig. Aber vielleicht wird das Ganze ja schon bald viel einfacher, denn eine gemeinnützige Stiftung hat ein ganz besonderes Labor entwickelt. Es ist klein, transportabel und passt in einen Koffer. Interessant natürlich vor allem für Entwicklungsländer. Susi Weichselbaumer hat sich im Tropeninstitut in München angeschaut, wie das Ganze funktioniert.
Also im Prinzip zeigen wir Ihnen die Dinge her und würden Sie einfach bitten, an die Tische zu kommen. Wie viel sind wir jetzt?
15 Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter drängen sich um die weißen Labortische. Die medizinisch-technische Assistentin Waltraud Wernhardt vom Missionsärztlichen Institut Würzburg und ihre Kollegin, Diplombiologin Antje Fuß, packen zwei robuste schwarze Koffer aus. Plastikflaschen, Röhrchen, Pipetten. Ein Minilabor. Bevor es an den Medikamententest geht, die Standardfrage für Tropenmediziner im Auslandseinsatz. Gibt es hier Strom?
Es ist da im Bügeleisen drin. Von Stewardessen ist es, glaube ich, geklaut. Und zwar brauchen wir das als Heizplatte für unseren Test, um zu überprüfen, ob das Medikament sich in einer halben Stunde in Wasser bei 37 Grad auflöst.
Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Wirkstoff auch zügig im Körper freigesetzt wird. Eben bei 37 Grad. Ein ordentliches Medikament schafft das locker in einer halben Stunde. Fälschungen bleiben hart. Oder bröckeln. Nicht immer ist dieser simple Test anwendbar, erklärt Waltraud Wernhardt.
Meine persönliche Berufserfahrung ist, dass ich eben mit Ärzten ohne Grenzen ein paar Mal auf Einsatz war. Und da war es teilweise schon sehr rudimentär und eben Labore ganz ohne Stromversorgung. Das heißt, man musste auf manuelle Methoden zurückgreifen.
Auch stromfrei funktioniert ein Test. Das ist nur aufwendiger als mit dem Bügeleisen, erzählt Antje Fuß. Ihre jüngste Erfahrung mit dem Labor aus dem Koffer stammt aus einem Projekt in Tansania. Die getesteten Medikamente dort gegen Wurminfektionen schnitten durchweg gut ab.
Das Erste, womit man immer mal anfängt, ist, dass man sich die Verpackung mal anguckt. Entspricht die Verpackung der Norm, wie sie aussehen soll? Sind die entsprechenden Beschriftungen drauf? Es gibt auch den Fall, wo das Haltbarkeitsdatum vor dem Produktionsdatum liegt, also zum Beispiel da weiß man irgendwie...
Falsche Farbe, Form oder Größe, das sind Anzeichen dafür, dass mit einer Tablette etwas nicht stimmt. Ausgelegt ist das Minilab auf 90 Medikamente, die regelmäßig im Tropeneinsatz gebraucht werden. Präparate gegen Viren- und Parasiteninfektionen, gegen Malaria. Der Koffer enthält Originalproben als Referenzquellen. Man testet also das fragliche Produkt immer gegen ein Originalprodukt. Antje Fuß nimmt eine rosa Pille aus der Originalverpackung und eine nicht mehr ganz so rosa Pille aus einer Charge mit Ablaufdatum 2014. Malarone, ein Mittel gegen Malaria.
Tue ich jetzt mein Referenzmedikament rein.
Die Tabletten werden einzeln in Alufolie gewickelt und mit einem Stößel zu Pulver zerdrückt. Dieses Pulver muss gelöst werden. Wie viel von welchem Lösungsmittel aus dem Mini-Laborkoffer dazu verwendet wird, steht in einem dicken Begleitbuch. Auch wie die sogenannte Entwicklungskammer jeweils zu befüllen ist. Ein Einwegglas mit fest verschraubbarem Deckel.
Also das ist je nachdem, was ich für ein Medikament testen will, immer verschieden. In unserem Fall sind es jetzt 15 Milliliter Aceton, 0,5 Milliliter Essigsäure und 5 Milliliter Methanol.
15 Minuten zieht das Ganze durch. Dann wird es ernst. Auf einem beschichteten weißen Papierabschnitt trägt Biologin Fuß mit einer feinen Pipette Proben von den aufgelösten Tabletten auf. In unterschiedlichen Konzentrationen, 100%, 80%. Schließlich wandert der Papierabschnitt, die Chromatographieplatte, in das Einwegglas mit der Entwicklungsflüssigkeit.
Wir sehen auch schon, also der Unterschied zwischen dem 100%-Spot und dem 80%-Spot ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Unser Testmedikament hat dieselbe Laufhöhe, dieselbe Form, dieselbe Farbe in dem Fall. Das passt also perfekt.
Ergebnis: Die Wirkkraft der abgelaufenen Tablette entspricht noch immer der einer neuen. Die Workshop-Teilnehmer sind ein bisschen enttäuscht. Sie hätten lieber den großen Unterschied gesehen, gerne an einem richtig gefälschten Medikament. Aber an die kommt man nicht so leicht ran, erzählt Waltraud Wernhardt und warnt.
In dem ganzen Geschäft mit Fake und Falsified Drugs steckt ja also so mafiöse Strukturen dahinter.
Die sich bisweilen bis in die Politik erstreckten. Deshalb prüft Wernhardt auf Auslandseinsätzen in Krankenhäusern sehr genau, in welchem Land sie welcher Behörde weiterleitet, dass sie mit dem Minilab auf ein gefälschtes Medikament gestoßen ist und dazu weitere Untersuchungen in großen, in der Regel westlichen Labors gemacht werden sollten. Um die 3500 Minilabs sind derzeit weltweit im Einsatz. Etwa die Hälfte testet im Routinebetrieb für Regierungsbehörden, große Krankenhäuser oder NGOs. Ausgestattet werden die Minilabore von einer internationalen Pharmafirma für den gemeinnützigen Global Pharma Health Fund. Der bietet die schwarzen Koffer mit Anleitungsbuch und Material für 1000 Testläufe für rund 3500 Euro an. Konkurrenz bislang keine. Es ist das einzige Minilabor speziell für Medikamententests. Trotzdem, der Minilab-Workshop fühlt sich weniger nach Verkaufsveranstaltung an, denn mehr nach Erfahrungsaustausch. Darüber, was es heißt, als Tropenmediziner mit minimalsten Mitteln und ohne Strom im Labor zu arbeiten.
Es ist aber manchmal echt ein bisschen im Gefummel, also das muss man echt sagen.
Geht ja ganz schnell, schau mal in dem Moment, wo du eintauchst. Hinten den Finger weg, weil sonst zieht sich's nicht drauf.
Ja.
Depressionen sind eine ernste Erkrankung. Sie haben nichts damit zu tun, wenn man einfach mal schlecht drauf ist oder traurig. Weltweit leiden etwa 322 Millionen Menschen darunter, die Dunkelziffer nicht eingerechnet. Diejenigen, die damit zu kämpfen haben, fühlen sich oft antriebslos, können schlecht oder gar nicht schlafen, haben sogar dunkle Gedanken bis hin zum Selbstmord. Treffen kann es jeden und auch das Alter ist nicht entscheidend. In Deutschland erkranken jährlich rund 5,3 Millionen Menschen zwischen 18 und 79. Frauen 2 bis 3 Mal so häufig wie Männer. Und häufig kann der Darm an Depressionen schuld sein. Studien zeigen, dass Darmbakterien die Psyche beeinflussen. Sorgen wir dafür, dass unser Darm gesund ist, unterstützen wir also offenbar unsere Psyche. Helmut Nordwig berichtet über neue Erkenntnisse.
Den Verdacht hatten Forscher schon länger. Jetzt haben Wissenschaftler aus Belgien und den Niederlanden gezeigt, bei depressiven Menschen fehlen 2 Bakterienstämme im Darm, die bei Personen mit nicht depressiver Gemütslage vorhanden sind. Mehr als 2000 Stuhlproben haben die Forscher um Jeroen Raas von der Katholischen Universität Leuven untersucht.
Das ist eine große Anzahl und deshalb halte ich die Statistik für überzeugend. Zumal wir den Zusammenhang in einer ersten Bevölkerungsgruppe festgestellt und ihn dann in einer zweiten und dritten bestätigt haben. Wir haben also dasselbe Ergebnis in 3 völlig voneinander unabhängigen Gruppen von Menschen.
Die Statistik allein sagt aber trotzdem nicht viel aus. Vor allem nicht, dass Depression dadurch verursacht wird, dass bestimmte Darmbakterien fehlen. Es könnte ja auch genau andersherum sein. Wer depressiv wird, ernährt sich möglicherweise anders und vielleicht ändert sich deshalb die Zusammensetzung des Mikrobioms, wie Fachleute die Darmflora nennen. Darauf weist Thomas Bagay hin, er ist Psychiater an der Universität Regensburg.
Das Mikrobiom ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach bei Menschen mit oder ohne Depression in verschiedenen Ländern auch verschieden, mit verschiedenen Ernährungsgewohnheiten. Es gibt halt viele Einflussfaktoren auf das Mikrobiom, das kommt letztlich auch in den neuesten Studien und Zusammenfassungen gut raus, dass man letztlich viel, viel genauer kontrollieren muss, was sind alles Faktoren, die das Mikrobiom beeinflussen.
Auch Thomas Bagay versucht seit Jahren, einen Zusammenhang zwischen Darmbakterien und Depression zu finden. Seine Studie läuft noch. In Vorversuchen mit Ratten hat er gezeigt, depressive Tiere haben eine andere Darmflora als gesunde. Doch wie könnten Darm und Gehirn zusammenhängen? Es gibt einen Nerv, der beide verbindet, den Vagusnerv. Ein möglicher Verdacht: Bakterien schütten Stoffe aus, im Fachjargon sie sezernieren sie, und die wirken auf diesen Nerv und damit aufs Gehirn.
Wir haben auch gefunden, dass das Immunsystem des Nervensystems möglicherweise durch bestimmte Stoffe, die einzelne Bakterien sezernieren, beeinflusst werden können.
Wenn diese Stoffe fehlen, weil die Bakterien nicht da sind, funktioniert also die Immunabwehr des Nervensystems nicht richtig und das Ergebnis ist Depression. So könnte es sein, das ist aber nur eine These. Dem Beweis will Jeroen Raas mit einem weiteren Tierversuch näher kommen.
Wir wollen genau die Bakterien, die im Darm von Depressiven fehlen, Tieren mit Depression geben. Hoffentlich können wir zeigen, dass bei denen die Krankheit gelindert wird. Tiermodelle für die Depression sind allerdings nicht einfach. Wir können ja eine Maus nicht fragen, wie ihre Stimmung ist. Aber es gibt bestimmte Verfahren, mit denen das klappen sollte.
Glücken diese Experimente, würden sie zeigen, dass sich eine Depression lindern lässt, wenn man bestimmte Darmbakterien zuführt. Und das wäre dann auch einen Versuch bei Menschen wert.
Wir könnten diese Bakterien zu Probiotika weiterentwickeln. So könnten wir sie den Patienten in einer Tablette oder einem Joghurt geben. Diese Bakterien würden sich dann im Darm wieder ansiedeln und so das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen.
In der Schweiz haben Forschende mit einem noch kühneren Experiment begonnen. Depressive Menschen bekommen dort den Stuhl von Gesunden übertragen. Thomas Bagay.
Allerdings darf man das natürlich auch noch nicht so unkritisch sehen, denn mir ist noch keine Arbeit bekannt, die gut beschreibt, wie müsste denn ein ideales Spendermikrobiom aussehen, das dann hilft, vom depressiven Zustand wegzukommen, das aber keine negativen Eigenschaften überträgt.
Für Versuche wie in der Schweiz ist es nach Meinung des Regensburger Arztes also zu früh. Und auch die Arbeit aus Belgien und den Niederlanden zeigt nicht mehr als einen statistischen Zusammenhang zwischen Darmbakterien und Depression. Was wirklich dran ist und ob das den Patienten hilft, das muss weitere Forschung zeigen.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.
Thank you.